From the conference center at
Temple aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Die Musik in dieser Versammlung gestaltet ein Priestertumschor der Brigham Young University, Idaho.
Thomas S. Monson,
der Präsident der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brüder, wir heißen Sie willkommen zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 179. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Dieser Gottesdienst wird über Satellit in das Tabernakel, die Assembly Hall, das BYU Merit Center, die Missionarsschule in Provo und an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor der Brigham Young Universität Idaho unter der Leitung von Kevin Brower und Randall Campton mit Richard Elliott an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied Sing Praise to Him. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Bruce D. Porter von den 70ern.
Our beloved Heavenly Father,
unser geliebter himmlischer Vater, wir preisen dich und deinen Sohn. Am Beginn dieser Priestertumsversammlung, wir vereinigen uns und verneigen uns vor deinem Königreich in diesen letzten Tagen. Wir danken dir für die Wiederherstellung des aaronischen und melchisedekischen Priestertums und die apostolischen Schlüssel, die dein Königreich leiten. Wir danken dir für die Art und Weise, wie dein Königreich über die Erde verbreitet wird. Wir bitten dich, dass die erste Präsidentschaft und diejenigen, die heute zu uns sprechen, durch den Geist zu uns sprechen und dass wir sie durch die gleiche Macht verstehen werden und daran Freude haben. Wir weihen diese Versammlung dir. Im Namen Jesu Christi. Amen.
The choir will now sing.
Der Chor singt nun das Lied Vater im Himmel. Nach dem Lied hören wir von Präsident Boyd K. Packer, Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel. Danach wird Bischof Richard C. Edgley von der präsidierenden Bischofschaft zu uns sprechen. Ihm folgt Elder Claudia R. M. Costa von der Präsidentschaft der 70er, der Chor.
Thy shield of friend through the world.
Junge Männer sprechen von der Zukunft, weil sie keine Vergangenheit haben. Und alte Männer sprechen von der Vergangenheit, weil sie keine Zukunft haben. Ich bin ein alter Mann, aber ich möchte zu den Trägern des aaronischen Priestertums über ihre Zukunft sprechen. Das aaronische Priestertum, das ihr tragt, ist durch einen Engelsboten wiederhergestellt worden. Die Ordinierung geschah durch die Hand eines Engels, der sich als Johannes zu erkennen gab, derselbe, der im Neuen Testament Johannes der Täufer genannt wird. Der Engel erklärte, er handle unter der Leitung von Petrus, Jakobus und Johannes, den Aposteln vor Alters, die die Schlüssel des höheren Priestertums inne hätten, welches das Priestertum Melchisedeks genannt wurde. Die Macht und Vollmacht des geringeren oder aaronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne zu haben und die äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe der Umkehr zur Sündenvergebung, im Einklang mit den Gebündnissen und Geboten. Ihr seid zu einem Amt im Priestertum Gottes ordiniert worden und habt göttliche Vollmacht erhalten, die die Könige und Obrigkeiten und die großen Männer dieser Erde weder haben noch haben können, solange sie sich nicht demütigen und durch die Pforte eintreten, die zum ewigen Leben führt. In den Heiligen Schriften gibt es viele Berichte darüber, wie junge Männer gedient haben. Samuel diente im Offenbarungszelt mit Eli. David war jung, als er sich Goliath stellte. Und Mormons Dienst begann, als er 10 war. Joseph Smith war 14, als er die erste Vision hatte. Und Jesus war 12 Jahre, als er im Tempel gefunden wurde, wo er die Weisen belehrte. Paulus sagte dem jungen Timotheus, niemand soll dich wegen deiner Jugend geringschätzen. Am Anfang meiner Berufslaufbahn sprach Präsident J. Reuben Clark Jr., der erste Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu uns Lehrern. Seine Worte gingen mir zu Herzen und beeinflussen mich bis heute. Präsident Clark sagte über unsere Jugendlichen, dass sie nach geistigem hungern und ihnen sehr daran liegt, das Evangelium zu lernen. Er sagte, sie wollen es unverwässert in aller Klarheit. Sie wollen unsere Glaubensansichten kennenlernen. Sie wollen das Zeugnis erlangen, dass sie wahr sind. Sie sind nicht Zweifelnde, sondern Suchende. Sie suchen nach der Wahrheit. Präsident Clark sagte weiter, Sie brauchen diesen geistig erfahrenen jungen Leuten nicht auf leisen Sohlen zu kommen, ihnen etwas über Religion ins Ohr zu flüstern. Sie können ganz deutlich sein, ihnen offen in die Augen schauen. Sie können offen und frei über die Grundsätze unserer Religion sprechen. Sie brauchen sich nicht allmählich heranzutasten. Ende des Zitats. Seither unterrichte ich junge Leute genauso, wie ich Erwachsene unterrichte. Es gibt einiges, was ihr verstehen müsst. Das Priestertum ist etwas, was man weder sehen, hören noch anfassen kann, aber es ist eine wirkliche Vollmacht und eine wirkliche Macht. Als ich 5 Jahre alt war, wurde ich sehr krank. Es stellte sich heraus, dass ich Kinderlähmung hatte, eine Krankheit, die unser Landarzt nicht kannte. Mehrere Wochen lang lag ich auf einem Feldbett aus dem Ersten Weltkrieg in unserem Wohnzimmer neben einem Kohleofen. Danach konnte ich kaum laufen. Ich weiß noch genau, wie ich über den Linoleumfußboden rutschte und mich an einem Stuhl hochzog, um wieder laufen zu lernen. Ich hatte mehr Glück als manch anderer. Ein Freund ging sein ganzes Leben lang mit Krücken und Stahlschienen an den Beinen. Als ich in die Schule kam, merkte ich, dass meine Muskeln schwach waren. Ich hatte große Hemmungen. Ich wusste, dass ich nie ein großer Sportler werden würde. Es half nicht gerade, als ich von einem Mann las, der zum Arzt ging, um seinen Minderwertigkeitskomplex kurieren zu lassen. Nach einer sorgfältigen Untersuchung sagte der Arzt, Sie haben keinen Komplex, Sie sind wirklich minderwertig. Derart ermutigt, nahm ich das Leben in Angriff und war entschlossen, anderweitig einen Ausgleich zu schaffen. Mein patriarchalischer Segen gab mir Hoffnung. Der Patriarch, den ich noch nie getroffen hatte, bestätigte mir, dass Patriarchen prophetische Einsicht haben. Er sagte, ich habe das Erdenleben gewollt und sei bereit gewesen, mich den Prüfungen zu stellen, die mit dem Leben in einem sterblichen Körper einhergehen. Er sagte, ich hätte einen Körper bekommen, dessen Proportionen und Tauglichkeit dergestalt seien, dass mein Geist ungehindert von körperlichen Einschränkungen funktionieren konnte. Das machte mir Mut. Ich erfuhr, dass man auf seinen Körper stets Acht geben muss. Nehmt nichts zu euch, was dem Körper schadet, so wie es im Wort der Weisheit dargelegt wird. Tee, Kaffee, Alkohol, Tabak und alles, was sonst noch süchtig oder abhängig macht oder schädlich ist. Lest Abschnitt 89 des Buches Lehre und Bündnisse. Ihr werdet große Verheißungen finden. Und alle Heiligen, die sich dieser Worte erinnern und sie befolgen und tun und in ihrem Wandel den Geboten gehorchen, werden Gesundheit empfangen in ihrem Nabel und Mark für ihre Knochen und werden Weisheit und große Schätze der Erkenntnis finden, selbst verborgene Schätze, und werden laufen und nicht ermüden und werden gehen und nicht ermatten. Und dann eine weitere Verheißung. Und ich, der Herr, gebe ihnen die Verheißung, dass der zerstörende Engel an ihnen vorübergehen wird, wie an den Kindern Israel, und sie nicht töten wird. Ihr seht vielleicht andere, die scheinbar einen vollkommeneren Körper bekommen haben als ihr. Fallt nicht darauf herein, euch mies zu fühlen wegen eurer Größe, eures Gewichts, eurer Gesichtszüge, eurer Hautfarbe oder eurer Rassenzugehörigkeit. Jeder von euch ist ein Sohn Gottes. Ihr habt im früheren Dasein als individuelles Geistkind himmlischer Eltern gelebt. Bei eurer Geburt habt ihr einen sterblichen Körper aus Fleisch und Blut und Knochen bekommen, in dem ihr das Erdenleben erfahren sollt. Während ihr euch darauf vorbereitet, zu unseren himmlischen Eltern zurückzukehren, werdet ihr geprüft. Ich stelle euch dieselbe Frage, die Paulus den Korinthern stellte. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Euer Geschlecht wurde im vorirdischen Dasein festgelegt. Ihr wurdet mit männlichem Geschlecht geboren. Ihr müsst das Männliche in eurem Wesen in Ehren halten und schützen. Ihr müsst alle Frauen und Mädchen achten und beschützen. Treibt kein Schindluder mit eurem Körper. Erlaubt niemals anderen, euren Körper auf eine Weise zu berühren, die unwürdig wäre, und berührt auch selbst andere nie auf unwürdige Art und Weise. Geht den tödlichen Giften Pornografie und Rauschgift aus dem Weg. Wenn ihr bereits damit zu tun habt, seid auf der Hut. Wenn ihr damit weitermacht, kann es euch zugrunde richten. Sprecht mit euren Eltern, sprecht mit eurem Bischof. Sie werden wissen, wie sie euch helfen können. Verziert euren Körper nicht mit Tätowierungen oder Piercings. Haltet euch davon fern. Gebt euch nicht mit Freunden ab, die euren Eltern Kopfzerbrechen bereiten. Der Einfluss Luzifers und seiner Herrscher von Engeln ist allgegenwärtig. Sie verleiten euch, Sachen zu tun und zu sagen und zu denken, die zerstörerisch sind. Widersteht jedem Impuls, der euren Geist bedrückt. Ihr dürft keine Angst haben. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, alle Wesen, die einen Körper haben, besitzen Macht über diejenigen, die keinen haben. Und Lehi hat gesagt, die Menschen sind genügend unterwiesen, um Gut von Böse zu unterscheiden. Denkt daran, wenn ihr mit der Macht eures Geistes betet, werdet ihr beschützt. Ich weiß noch, wie ich durch Untertauchen zur Sündenvergebung getauft wurde. Das war reizvoll. Ich nahm an, dass alle meine früheren Fehler nun abgewaschen seien. Und wenn ich in meinem Leben nie wieder einen Fehler beginge, würde ich rein bleiben. Dazu entschloss ich mich. Irgendwie hat es nicht so recht geklappt. Ich merkte, dass ich Fehler machte. Nicht absichtlich, aber ich machte sie. Einmal dachte ich törichterweise, dass ich vielleicht zu früh getauft worden sei. Ich verstand nicht, dass das Abendmahl, dass ihr Träger des aaronischen Priestertums spendet, in der Tat den Taufbund erneuert und die damit verbundenen Segnungen wiederherstellt. Ich erkannte nicht, dass ich mir immer Vergebung für meine Sünden bewahren kann, wie es in den Offenbarungen heißt. Wenn ihr gesündigt oder Schaden angerichtet habt, müsst ihr lernen, wie die Macht des Sühnopfers mit zutiefst aufrichtiger Umkehr zusammenwirkt. Sie kann alle kleinen Übertretungen wegspülen. Unterstützt durch Einweichen und Scheuern, wäscht sie schwerwiegende Übertretungen weg. Es gibt nichts, wovon ihr nicht gereinigt werden könntet. Immer bei euch ist der Heilige Geist, der euch nach der Taufe übertragen worden ist. im Rahmen der Konfirmierung. Ich war Priester im maronischen Priestertum, als der Zweite Weltkrieg die Welt erschütterte. Ich wurde zum Ältesten ordiniert, als wir alle in den Krieg geschickt wurden. Ich träumte davon, meinem älteren Bruder Leon zu folgen, der damals in der Luftschlacht um England B-24-Bomber flog. Ich meldete mich freiwillig zur Pilotenausbildung bei der Air Force. Bei der schriftlichen Prüfung fehlte mir ein Punkt. Dann fiel dem Sergeant ein, dass es mehrere Fragen mit zwei Punkten gab, und wenn ich zwei davon halb richtig hätte, würde ich bestehen. Zu dem Test gehörten auch Multiple-Choice-Fragen. Eine Frage lautete, wozu wird Ethylenglykol benutzt? Wenn ich nicht an der Tankstelle meines Vaters gearbeitet hätte, dann hätte ich nicht gewusst, dass man es als Frostschutzmittel für Autos benutzt. Und so bestand ich gerade so die Prüfung. Vor der ärztlichen Untersuchung betete ich. Sie erwies sich als reine Routine. Ihr jungen Männer solltet nicht über die Schule klagen. Vertieft euch nicht so sehr ans Technische, dass ihr das Praktische nicht lernt. Alles, was ihr an Praktischem lernen könnt, im Haus, über das Kochen, im Garten, wird euch nützlich sein. Beklagt euch nie über die Schule. Lernt fleißig und seid immer anwesend. Die Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz oder mit anderen Worten Licht und Wahrheit. Jeglicher Grundzug der Intelligenz, den wir uns in diesem Leben zu eigen machen, wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen. Wir müssen das lernen, was oben ist und das, was unten ist, das, was in der Erde und auf der Erde und im Himmel ist. Ihr könnt lernen, wie man etwas repariert oder etwas anstreicht oder sogar, wie man etwas näht und alles, was sonst noch praktisch ist. Es ist die Mühe wert. Wenn es euch selbst keinen besonderen Nutzen bringt, dann hilft es euch, wenn ihr anderen Menschen dient. Ich wurde schließlich in den Fernen Osten geschickt und flog die gleichen Bomber wie mein Bruder. Meine Mission bestand, wie sich schließlich herausstellte, darin, als Soldat das Evangelium in Japan zu verkünden. Mit am schwierigsten Krieg ist die Ungewissheit. Man weiß nicht, wie es enden wird oder ob das Leben weitergeht. Ob man wieder zu allem zurückkehren kann, was man vorher hatte. Ich bekam eine für Soldaten bestimmte Kleinausgabe des Buches Mormon, die in meine Tasche passte. Ich hatte sie überall bei mir. Ich las darin, sie wurde ein Teil von mir. Punkte, die ich vorher in Frage gestellt hatte, wurden mir zur Gewissheit. Wenn ihr die unumstößlichen Wahrheiten des Evangeliums erst einmal verstanden habt, werden sie euch durch diese schwierigen Zeiten hindurchhelfen. Es dauerte 4 Jahre, bis wir ins normale Leben zurückkehren konnten. Aber ich hatte gelernt und ein sicheres Zeugnis, dass Gott unser Vater ist, dass wir seine Kinder sind und dass das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi wahr ist. Eure Generation ist vielen Unsicherheiten ausgesetzt. Ein Leben mit Spaß und Spiel und teurem Spielzeug hat ein jähes Ende gefunden. Wir gehen von einer Generation der Bequemlichkeiten der Unterhaltung zu einer Generation der Arbeit und der Verantwortung über. Wir wissen nicht, wie lange das anhalten wird. Die Realitäten des Lebens gehören nun zu euren Aufgaben. Es wird euch nicht schaden, wenn ihr euch etwas wünscht, was ihr nicht haben könnt. Es gibt eine Reifung und Schulung, die euch gut tun wird. Sie gewährleistet, dass ihr glücklich leben und eine glückliche Familie haben könnt. Diese Prüfungen gehen mit der Verantwortung im Priestertum einher. Einige von euch leben in Ländern, wo das meiste, was ihr esst und einiges, was ihr anzieht, davon abhängen, was eure Familie selbst herstellen kann. Vielleicht ist das, was ihr dazu beitragen könnt, entscheidend dafür, dass eure Familie zu essen und ein Dach über dem Kopf hat. Lernt zu arbeiten und mitzuhelfen. Die eigentliche Grundlage des menschlichen Lebens, der ganzen Gesellschaft, ist die Familie, die durch das erste Gebot an Adam und Eva, unsere Stammeltern, eingeführt wurde, nämlich seid fruchtbar, bevölkert die Erde. Dem folgte das Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Seid verantwortungsvolle Mitglieder eurer Familie. Gebt gut Acht auf euren Besitz, eure Kleidung und euer Eigentum. Seid nicht verschwenderisch. Lernt, euch zu begnügen. Es scheint vielleicht, dass die Welt in Aufruhr ist, und sie ist es. Es scheint vielleicht, dass es Kriege und Kriegsgerüchte gibt, und es gibt sie. Es scheint vielleicht, dass die Zukunft Prüfungen und Schwierigkeiten für euch bereithält, und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch so sein. Aber Furcht ist das Gegenteil von Glauben. Fürchtet euch nicht. Ich fürchte die Zukunft nicht. Heute Mittag, vier junge Männer, alles Enkel von mir, besuchten zu uns. Sie hatten alle eine junge Dame an ihrem Arm. Und einer davon wollte über seine bevorstehende Hochzeit sprechen. Zwei andere wollten ihre Verlobung bekannt geben. Und ein weiterer sprach über seine Missionsberufung nach Japan. Wir sprachen zu ihnen darüber, dass eines Tages jeder von euch einmal eine wunderbare, kostbare Tochter des himmlischen Vaters zum Tempel bringen wird, um für Zeit und alle Ewigkeit gesiegelt zu werden. Jeder junge Enkel muss wissen, was Alma gesagt hat, nämlich dass der Evangeliumsplan der große Plan des Glücklichseins ist und dass dies der letztliche Zweck unserer Existenz ist. Davon gebe ich Zeugnis im Namen Jesu Christi. Amen.
My brethren of the priesthood.
Meine Brüder im Priestertum. In den zurückliegenden Jahren wurden wir Zeuge vieler Notsituationen und Naturkatastrophen in der Welt. Dazu zählten Stürme, Flächenbrände, Erdbeben und ein verheerender Tsunami. Die Kirche hat bis heute bei diesen und vielen anderen Katastrophen auf wunderbare Weise geholfen. Die Mitglieder haben sich schnell in Gruppen organisiert, um den Notleidenden zur Hilfe zu eilen. Sie fühlten sich gut in dem Wissen, durch ihren Dienst für andere ein Segen zu sein. Oft kommentieren Menschen, die nicht unserer Kirche angehören, Mitglieder anderer Kirchen, Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, der Regierung oder den Medien, wie schnell die Kirche so viele bereitwillige Helfer mobilisieren kann. Sie fragen, wie machen Sie das? Die Antwort ist denkbar einfach. Wir sind vorbereitet, wir sind organisiert, wir haben Mitgefühl und wir haben Nächstenliebe. Normalerweise genügen ein paar Anrufe von Kirchenführern bei der örtlichen Führerschaft und schon machen sich Hunderte und manchmal Tausende daran, ihren Mitbrüdern und Schwestern in der Not beizustehen. Heute möchte ich über eine weitere Krise sprechen, der wir uns stellen müssen. Und Brüder, das ist unser Anruf bei Ihnen. Diese Krise ist nicht durch die Natur verursacht und doch sind ihre Auswirkungen real und weltweit zu spüren. Und auch wenn wir optimistisch in die Zukunft schauen, vertreten wir weiterhin, wie schon seit Jahrzehnten, das grundlegende Prinzip, dass wir unseres Bruders Hüter sind. Elder Robert D. Hales bemerkte kürzlich, und ich zitiere, die düsteren wirtschaftlichen Aussichten, die die Welt seit langem bedrohen, haben uns nun eingeholt. Die Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Umwälzung auf die Kinder unseres himmlischen Vaters erfordern heute mehr als jemals zuvor, die Wohlfahrt aus dem Blickwinkel des Evangeliums zu betrachten. Ende des Zitats. Arbeitslosigkeit und die finanziellen Folgen dieses Sturms schwappen über jeden Pfahl und jede Gemeinde in der Kirche. Es hat wohl jeder von uns schon irgendwie zu spüren bekommen, persönlich, in der Familie oder in der Bekanntschaft. Brüder, es gibt keine bessere Organisation als das Priestertum des höchsten Gottes, um den Problemen der Menschheit zu begegnen. Wir haben die Organisation, Pfarrpräsidenten, Bischöfe, Ältestenkollegiumspräsidenten und HP-Gruppenleiter. Wir rufen sie nun auf, unsere Priestertumskollegien zu mobilisieren, um dem Problem der Arbeitslosigkeit und den finanziellen Problemen von unseren Mitarbeitern stehen, vor denen unsere Mitglieder stehen, entgegenzutreten. Betrachten Sie dies als unseren persönlichen Anruf bei Ihnen. Jetzt ist die Zeit, mit vereinten Kräften die Familien in unseren Kollegien, die in Not sind, emporzuheben und ihnen beizustehen. Es gibt reichlich Gelegenheit und Sie haben die Chance und die Pflicht, die Ressourcen des Herrn wohlgeordnet zum Einsatz zu bringen. In unserem Kollegium gibt es vermutlich einige, die von offenen Stellen wissen und andere, die gut Lebensläufe schreiben oder jemanden auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten können. Sie werden eine Bruderschaft vorfinden, die ungeachtet des Titels oder Könnens bereit ist, einer des anderen Last zu tragen. Präsident Monson hat die Geschichte von Ed, einem pensionierten Geschäftsführer und vorbildlichem Kollegiumsmitglied, erzählt. Einmal fragte er Ed, Ed, was machst du zurzeit in der Kirche? Er antwortete, ich habe die beste Aufgabe in der Kirche. Ich soll Männern, die arbeitslos sind, helfen, eine feste Anstellung zu finden. In diesem Jahr habe ich 12 meiner Brüder, die ohne Arbeit waren, geholfen, eine gute Anstellung zu bekommen. In meinem ganzen Leben bin ich noch nie glücklicher gewesen. Präsident Monson fährt fort, Ed, der von kleiner Statur ist, stand an diesem Abend aufrecht da. Seine Augen glänzten und seine Stimme zitterte. Er zeigte seine Liebe, indem er denjenigen half, die in Not waren. Er gab ihnen menschliche Würde zurück. Er öffnete Türen für diejenigen, die nicht wussten, wie sie es selbst hätten tun sollen. Ende des Zitats. Es gibt viele Möglichkeiten, wie der Bischof und die Kollegiumsmitglieder die Sorgen und Ängste von Arbeitslosen lindern können. Die Werkstatt Phil's Auto in Centerville, Utah, beweist, was Priestertumsführer erreichen können. Phil war Mitglied eines Ältestenkollegiums und arbeitete als Mechaniker in einer Autowerkstatt am Ort. Unglücklicherweise geriet die Werkstatt in finanzielle Schwierigkeiten und musste Phil entlassen. Er war am Boden zerstört. Als sein Bischof Leon Olson und sein Ältestenkollegiumspräsident davon erfuhren, überlegten sie gebeterfüllt, wie sie Phil wieder auf die Beine helfen könnten. Schließlich war ihr Bruder im Kollegium und benötigte Hilfe. Sie fanden, Phil habe das Zeug, seine eigene Werkstatt zu führen. Ein Bruder im Kollegium bot an, seine alte Scheune als Werkstatt zur Verfügung zu stellen. Andere Kollegiumsmitglieder könnten dafür sorgen, dass das notwendige Werkzeug und sonstiges Material für die Einrichtung zusammenkäme. Zumindest könnten fast alle im Kollegium helfen, die Scheune herzurichten. Sie trugen Phil ihre Ideen vor, dann berichteten sie den Kollegiumsmitgliedern von ihrem Plan. Die Scheune wurde gesäubert und instand gesetzt, die Werkzeuge zusammengetragen und alles Notwendige veranlasst. Phil's Auto war ein Erfolg und schließlich zog Phil in bessere, weniger provisorische Räume. All das, weil seine Brüder im Kollegium in der Krise ihre Hilfe angeboten hatten. Die Priestertumskollegien können und müssen etwas bewirken. In vielen Gemeinden und Fällen wurden Fachberater für Arbeit berufen, die dem Bischof und den Kollegiumsführern ebenfalls zur Seite stehen. Zögern Sie nicht, sie um Hilfe zu bitten. In vielen Gebieten hat die Kirche Arbeitsberatungsstellen eingerichtet. Das Personal dort ist geschult, sie bei ihrem Arbeits- und Ausbildungsbedarf im Kollegium, in der Gemeinde oder im Pfarr zu unterstützen. Seine engen Verbindungen zu Arbeitgebern sind für die berufliche Entwicklung und Arbeitsangelegenheiten sehr vorteilhaft. Die Deseret Industries-Märkte für Hilfsbedürftige bieten Anstellungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen jeglichen Hintergrunds. Menschen mit Behinderung können an Reha-Maßnahmen und Schulungen teilnehmen und die Stellenvermittlung nutzen. Wo vorhanden, kann Desert Industries eine wertvolle Hilfe sein. Bischöfe, die Schwestern tragen ihr Teil zu dieser Sache bei. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehen sich viele Mütter gezwungen, das Haushaltsgeld und die Lebenshaltungskosten anzupassen. Manche halten es sogar für notwendig, das Haus zu verlassen, um arbeiten zu gehen. Die FAV-Schwestern mit ihren besonderen Gaben von Herrn mitzufühlen, können hier helfen. Sie können helfen, die Bedürftigen ausfindig zu machen. Sie können lehren, sie können auf die Kleinen aufpassen, Trost spenden, Mut machen, sie können Enormes bewirken. Lassen Sie mich nun ein paar Worte an die richten, die gegenwärtig keine Arbeit haben. Die Verantwortung, eine Arbeitsstelle zu finden oder ihre Arbeitssituation zu verbessern, liegt bei Ihnen. Durch regelmäßiges Fasten und das Gebet erhalten Sie vom Herrn beständig Führung. Ihr Kollegiumspräsident, Ihr Bischof, der Fachberater für Arbeit und das Personal der Arbeitsberatungsstelle werden Sie unterstützen. Wir fürchten jedoch, dass die Priestertumsführer in vielen Fällen von ihrer Lage nichts wissen. Melden Sie sich, teilen Sie ihnen mit, dass sie Arbeit suchen, und Bischöfe und Priestertumsführer, erheben Sie sich und lassen Sie die Bruderschaft des Priestertums diese wunderbare Chance ergreifen, sich als wahres Kollegium, als Bruderschaft, als des Bruders Hüter zu erweisen. Präsident Gordon B. Hinckley hat als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel gesagt: Ich bin davon überzeugt, meine Brüder, dass es in jedem Priestertumskollegium genügend Sachverstand, Wissen, Kraft und Anteilnahme gibt, um bedrängten Mitgliedern des Kollegiums beistehen zu können, sofern dieses Potenzial richtig genutzt wird. Die Pflicht des Priestertumskollegiums ist es, die Kräfte und Hilfsmittel in Gang zu bringen, die das bedürftige Mitglied in die Lage versetzen, dauerhaft für sich selbst und für seine Familie zu sorgen. Während der Generalkonferenz im Oktober 1856 erfuhr Präsident Young, dass zwei Handkarrenzüge, die Gruppe Martin und die Gruppe Willie, erst spät im Jahr aufgebrochen waren und in das unwirtliche Winterwetter in der Prärie im Westen der Vereinigten Staaten geraten würden. Er stand als Gottesprophet am Rednerpult und erklärte, und ich zitiere: Viele unserer Brüder und Schwestern befinden sich in Handkarren draußen auf der Prärie. Wir müssen sie herbringen und wir müssen ihnen Hilfe schicken. Schickt nach ihnen aus und bringt sie her. Das ist meine Religion. Das ist das Diktat des Heiligen Geistes, den ich besitze, die Menschen zu retten. Ich will euch sagen, dass all euer Glaube, eure Religion und euer Glaubensbekenntnis nicht einen einzigen von euch im zelestialen Reich unseres Gottes retten werden, wenn ihr nicht genau die Grundsätze verwirklicht, die ich euch jetzt lehre. Geht hin und holt die Leute, die jetzt in der Prärie sind. Ende des Zitats. Das Ergebnis von Präsident Youngs Aufruf war, dass sofort Wagen mit Maultiergespannen und Fahrern mit Mehl und anderen Hilfsgütern losgeschickt wurden, um die in der Prärie Festsitzenden zu retten. Brüder, da ist Ihr Anruf. Das ist unser Anruf bei Ihnen. Möge der Herr uns alle mit demselben Gefühl der Dringlichkeit segnen, dem Aufruf heute zu folgen und die Menschen aus solchen wirtschaftlichen Nöten in Sicherheit zu bringen, wie er die Handkarrenzüge heimholen ließ. Dies ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Elder Anderson, in behalf of the 70s.
Elder Anderson, im Namen der 70er möchte ich Ihnen sagen, dass wir Ihnen sehr zugetan sind. Wir unterstützen Sie von ganzem Herzen. Meine lieben Brüder, es ist eine heilige Ehre, zu Gottes Heerschar zu gehören. Vor Ihnen zu stehen, erfüllt mich mit Demut, wenn ich bedenke, dass Sie an vielen Orten auf der ganzen Welt versammelt sind. Bei der weltweiten Führerschaftsschulung am 21. Juni 2003 sprach Präsident Gordon B. Hinckley über unsere vierfache Verantwortung als Priestertumsträger. Er sagte: Jeder von uns trägt in vier Bereichen Verantwortung. Erstens haben wir Verantwortung für unsere Familie. Zweitens sind wir unserem Arbeitgeber gegenüber verantwortlich. Drittens tragen wir Verantwortung gegenüber dem Werk des Herrn. Viertens sind wir für uns selbst verantwortlich. Ende des Zitats. Diese vier Verantwortungsbereiche sind ungemein wichtig. Präsident Hinckley sagte weiter: Ihre Familie dürfen Sie auf keinen Fall vernachlässigen. Sie ist Ihr kostbarster Besitz. Ende des Zitats. Als Vater haben wir die Verantwortung, unsere Familie im täglichen Gebet, beim täglichen Schriftenstudium und beim Familienabend zu leiten. Wir müssen diese Gelegenheiten zur Bildung und Erhaltung der geistigen Grundlagen unserer Familie aufrechterhalten und ihnen Priorität verleihen. Präsident Hinckley hat gesagt, bemühen Sie sich, dass nie etwas dazwischenkommt. Betrachten Sie das als heilig. Über den Familienabend hat er gesagt, halten Sie den Montagabend als Familienabend heilig. Ende des Zitats. Die Zeit unserer Kinder ist wie bei ihren Eltern in jedem Lebensbereich stark beansprucht. Sie haben Aktivitäten in der Kirche, in der Schule und mit Freunden. Viele unserer Kinder besuchen eine Schule, an der sie eine Minderheit darstellen. Nicht selten legt das Schulpersonal Veranstaltungen auf den Montagabend, Aktivitäten wie Sport, Proben oder Übungen, Chorabende und andere Veranstaltungen. Wir müssen den Montagabend von anderen Verpflichtungen freihalten, damit wir den Familienabend durchführen können. Keine andere Aktivität ist für unsere Familie wichtiger. Während des Familienabends und bei anderen Ereignissen in der Familie bereiten wir unsere Kinder darauf vor, die Segnungen des Herrn zu empfangen. Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der Zwölf hat gesagt, wir tragen die Verantwortung und müssen dafür sorgen, dass in der Familie gemeinsam gebetet, in den Heiligen Schriften gelesen und der Familienabend durchgeführt wird. Wir tragen die Verantwortung, unsere Kinder bereit zu machen, damit sie die heiligen Handlungen der Errettung und Erhöhung erlangen. Ende des Zitats. Der Familienabend ist eine ganz besondere Zeit, in der wir uns selbst und jedes Mitglied der Familie stärken können. Es ist wichtig, dass die ganze Familie mit Aufträgen am Familienabend beteiligt ist. Ein Kind könnte berichten, was es am vergangenen Sonntag in der PV gelernt hat. Der Familienabend hat den Glauben und das Zeugnis meiner Familie gestärkt. Das tägliche Schriftstudium ist eine weitere wichtige Familienaktivität. Ich erinnere mich an einen Abend. Mein Sohn, damals 7 Jahre alt, duschte gerade, als wegen eines Sturms der Strom ausfiel. Meine Frau rief ihm zu, er solle sich beeilen. Dann solle er eine Kerze nehmen und langsam die Treppe herunter zum Familiengebet kommen. Sie ermahnte ihn, vorsichtig zu sein und die Kerze nicht auf den Teppich fallen zu lassen, weil er in Brand geraten und dann das Haus abbrennen könnte. Einige Minuten später kam er mühsam die Treppe herunter, die Kerze in der einen Hand und unter dem anderen Arm die Schriften. Seine Mutter fragte ihn, warum er seine Schriften mitbrachte. Seine Antwort lautete, Mama, wenn das Haus abbrennt, muss ich doch meine Schriften retten. Wir wussten, unsere Bemühungen, ihm die Liebe zu den Schriften ins Herz zu pflanzen, waren erfolgreich gewesen. Über unsere Verantwortung gegenüber unserem Arbeitgeber hat Präsident Hinckley gesagt, Sie haben eine Verpflichtung. Seien Sie Ihrem Arbeitgeber gegenüber ehrlich. Erledigen Sie während Ihrer Arbeitszeit keine Aufgaben für die Kirche. Er hat uns auch daran erinnert, dass wir unseren Arbeitsplatz brauchen, um unsere Familie versorgen und uneingeschränkt in der Kirche dienen zu können. Priestertumsträger haben viele Aufgaben. Wir haben die Möglichkeit, Menschen zu besuchen, mit ihnen Gespräche zu führen, sie zu belehren und ihnen zu dienen. Es ist unsere heilige Aufgabe, die Mitglieder der Kirche zu erbauen und dazu beizutragen, dass ihr Glaube an unseren Erretter Jesus Christus und ihr Zeugnis von ihm gestärkt werden. Wir haben die Gelegenheit, uns um die Familien zu kümmern, denen wir als Heimlehrer dienen, und Mitglieder zu belehren, sodass sie für sich selbst, ihre Familie sowie die Armen und Bedürftigen auf die Weise des Herrn sorgen. Priestertumsträger haben die Aufgabe, die Jugendlichen zu motivieren, dass sie sich bereit machen, eine Vollzeitmission ehrenhaft zu erfüllen und im Tempel zu heiraten. Präsident Ezra Taft Benson hat gesagt, die Priestertumsträger müssen über die Kollegiumsmitglieder und ihre Familien wachen, indem sie planmäßig Heimlehrarbeit leisten. Ende des Zitats. Wir müssen uns um jedes Mitglied der Kirche sorgen, für das wir Verantwortung tragen. Das Heimlehren ist eine unserer großen Aufgaben. Als Väter haben wir auch die heilige Verantwortung, unseren Kindern ein würdiges Vorbild zu sein. So helfen wir ihnen, bessere Eltern und bessere Führer in ihrer Familie zu werden. Ich zitiere Elder M. Russell Ballard vom Kollegium der Zwölf. Wir bitten auch alle Priestertumsführer, besonders die Väter, helfen Sie Ihren Söhnen bei der Vorbereitung. Bereiten Sie sie geistig und materiell vor, damit man sieht, sie sind Knechte des Herrn und damit sie auch so handeln. Zitat Ende. Wenn wir das Priestertum erhalten, gehen wir ein ewiges Bündnis ein, anderen zu dienen. Als Priestertumsträger können wir bedeutenden Einfluss auf das Leben anderer haben. Präsident Thomas S. Monson hat uns erinnert, welch ein Glück und Segen es doch ist, das Priestertum Gottes zu tragen. Denken Sie immer daran, dass es Menschen gibt, die sich nach Ihnen ausrichten und dass Sie entweder guten oder schlechten Einfluss auf einzelne Menschen ausüben. Einen Einfluss, der sich bis in künftige Generationen auswirken wird. Ende des Zitats. Unser Beispiel wird immer auffallen. Seit ich der Kirche angehöre, bin ich durch das Beispiel vieler Führer und Mitglieder der Kirche beeinflusst worden. Ich denke an ein wunderbares Paar, das unserer Familie und der ganzen Gemeinde ein großartiges Beispiel war. Die beiden ließen sich 1982 taufen, ich war ihr Bischof. Celso und Irene wohnten recht weit vom Gemeindehaus entfernt. Sie hatten 40 Minuten Fußweg zur Kirche, doch sie verpassten nie eine Versammlung. Und immer trugen sie ein breites Lächeln im Gesicht. Anderen zu helfen entsprach einfach ihrem Wesen. Celso und Irene haben einen Sohn, Marcos, der von Geburt an geistig und körperlich behindert ist. Ich kann mich gut erinnern, wie liebevoll sie sich um ihn gekümmert haben. 1999 hatte Celso eine Gehirnblutung, wonach er von der Hüfte abwärts gelähmt war. Celso kam auch weiterhin treu mit seiner Familie zur Kirche. Sie zahlten treu ihren Zehnten und ein großzügiges Fastopfer. Unser Sohn Moroni ist jetzt ihr Bischof. Er hat mir erzählt, dass Celso und Irene weiterhin treu dienen. Sie erfüllen nicht nur ihre Berufungen in der Gemeinde, sondern sind auch treue Tempelarbeiter im São Paulo-Tempel in Brasilien. Dort dienen sie jeden Freitag von frühmorgens bis abends. Sie geben immer bereitwillig von ihrer Zeit und ihren Mitteln und erfüllen treu ihre Aufgaben in der Kirche. Präsident Monson hat uns gesagt, das meiste, was die Priestertumsträger leisten, geschieht still, ohne großen Wirbel. Ein freundliches Lächeln, ein herzlicher Händedruck, ein aufrichtiges Zeugnis von der Wahrheit kann jemanden wirklich emporheben, Menschen verändern und kostbare Seelen retten. Ende des Zitats. So ist der stille Dienst, den Celso und Irene leisten. Wenn wir uns bemühen, unsere Zeit und unsere Mittel weise zu nutzen, damit wir den Anforderungen unserer Familie, unserer Arbeitsstelle und unserer Berufung in der Kirche gerecht werden, müssen wir auch bedenken, dass jeder Priestertumsträger geistig wachsen muss. Darin sind wir uns selbst gegenüber verpflichtet. Und es ist wichtig, daran zu denken, dass wir alle Helfer haben. Der Rat unserer Propheten, Seher und Offenbarer ist die kostbarste Hilfe, die wir erhalten. Unser Erretter hat einen jeden von uns persönlich eingeladen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Wenn wir sein Werk und seinen Willen lieber tun als unseren Willen, werden wir feststellen, dass sein Joch nicht drückt und seine Last leicht ist. Er wird immer bei uns sein. Er wird uns offenbaren, wie groß der Anteil sein muss, den wir für den Erfolg in unserer Familie, auf unserem Berufsweg und für jede Aufgabe in seiner Kirche brauchen. Davon gebe ich Ihnen Zeugnis, meine lieben Brüder, im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Vielen Dank, Brüder. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im Deutschen Gesangbuch. Präsident Dieter F. Ochdorf, zweiter Ratgeber der ersten Präsidentschaft, wird danach zu uns sprechen. Nach ihm spricht Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Der Chor und die Anwesenden singen gemeinsam. Meine lieben Brüder, ich weiß schon seit ein paar Monaten, worüber ich heute zu Ihnen sprechen möchte. In dieser Zeit habe ich nach einer Geschichte gesucht, die veranschaulicht, was ich sagen will. Ich habe eine Geschichte über Landwirtschaft gesucht. Ich habe eine Geschichte über Tiere gesucht. Zu Ehren von Elder Scott habe ich eine Geschichte über Kerntechnik gesucht. Und zu Ehren von Präsident Monson eine über Taubenzucht. Schließlich kam mir eine Geschichte immer wieder in den Sinn. Eine Geschichte, die sich mir vor vielen, vielen Jahren eingeprägt hat. Sie handelt weder von Landwirtschaft noch von Tieren, Kerntechnik oder Tauben. Sie handelt von, Sie können es sich wohl schon denken, vom Fliegen. Ich nenne sie die Geschichte von der Glühbirne. Vor 36 Jahren stürzte in einer dunklen Dezembernacht eine große Lockheed Tree Star in die Everglades in Florida, wobei über 100 Menschen ums Leben kamen. Dieser furchtbare Unfall war einer der schrecklichsten Flugzeugabstürze in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das Merkwürdige an diesem Unfall ist, dass alle wichtigen Teile und Systeme des Flugzeugs einwandfrei funktionierten. Es hätte gut und gerne sicher an seinem Ziel landen können, in Miami, nur 30 Kilometer entfernt. Aber beim Landeanflug bemerkte die Besatzung, dass ein grünes Licht ausgefallen war. Ein Licht, das anzeigt, ob das Bugfahrwerk richtig ausgefahren wurde. Die Piloten brachen den Anflug ab, stellten das Flugzeug so ein, dass es über den stockfinsteren Everglades kreiste und richteten ihre Aufmerksamkeit auf dieses Problem. Sie waren so mit ihrer Suche beschäftigt, dass sie nicht merkten, dass das Flugzeug allmählich immer tiefer flog und sich dem dunklen Sumpf näherte. Als schließlich jemand merkte, was geschah, war das Unglück nicht mehr zu verhindern. Nach dem Unfall suchten Experten nach der Ursache. Das Bugfahrwerk war tatsächlich richtig ausgefahren. Der technische Zustand des Flugzeugs war einwandfrei. Alles funktionierte richtig, mit einer einzigen Ausnahme, einer einzelnen durchgebrannten Glühbirne. Diese winzige Birne, etwa 20 Cent wert, leitete eine Kette von Ereignissen ein, die schließlich zum tragischen Tod von mehr als 100 Menschen führte. Natürlich hat die defekte Birne den Unfall nicht verursacht. Er ereignete sich, weil die Besatzung sich auf etwas konzentrierte, was im Augenblick wichtig erschien und dabei das aus den Augen verlor, was am wichtigsten war. Die Neigung, sich auf Kosten des Wesentlichen, auf das Belanglose zu konzentrieren, findet man nicht nur bei Piloten, sondern bei jedem. Wir alle sind gefährdet. Der Autofahrer, der sich auf die Straße konzentriert, hat viel größere Aussicht, unfallfrei sein Ziel zu erreichen, als der Fahrer, der sich auf das Senden von SMS-Nachrichten konzentriert. Wir wissen, was im Leben am wichtigsten ist. Das Licht Christi lehrt das jeden. Treue Heilige der letzten Tage haben den Heiligen Geist als ständigen Begleiter, der sie lehrt, was von ewigem Wert ist. Ich glaube, dass jeder Priestertumsträger, der mir heute zuhört, eine ausgezeichnete Arbeit leisten würde, wenn er gebeten würde, über das Thema zu sprechen, was am wichtigsten ist. Unsere Schwäche besteht darin, dass wir unser Handeln nicht mit unserem Gewissen in Einklang bringen. Halten Sie einen Augenblick inne und prüfen Sie, wo Ihr Herz und Ihre Gedanken sind. Stellen Sie das in den Mittelpunkt, was am wichtigsten ist. Ein wertvoller Hinweis ist vielleicht, wie Sie freie Minuten verbringen. Wohin dann wandern Ihre Gedanken, wenn Sie keine Termine mehr dringen? Sind Sie in Gedanken und mit dem Herzen bei dem, was schnell vergeht und nur im Moment wichtig ist, oder bei dem, was am wichtigsten ist? Oder auch, welchen Groll tragen Sie in sich? An welche Ausreden klammern Sie sich, die Sie gegen besseres Wissen davon abhalten, die Art Ehemann, Vater, Sohn oder Priestertumsträger zu sein, die Sie sein sollten? Was lenkt Sie von Ihren Pflichten ab und hindert Sie daran, Ihre Berufung mit mehr Eifer groß zu machen? Manchmal ist das, was uns ablenkt, nicht an und für sich schlecht. Oftmals fühlen wir uns sogar ganz wohl dabei. Man kann auch etwas Gutes übertreiben. Ein Beispiel wäre ein Vater oder Großvater, der Stunde um Stunde nach seinen Vorfahren forscht oder einen Blog anlegt und dabei seine eigenen Kinder und Enkel vernachlässigt oder die sinnvolle Beschäftigung mit ihnen meidet. Ein anderes Beispiel könnte ein Gärtner sein, der seine Tage damit verbringt, in der Erde Unkraut zu jäten und das geistige Unkraut übersieht, dass seine Seele zu ersticken droht. Sogar Programme der Kirche können zur Ablenkung werden, wenn wir es übertreiben und zulassen, dass sie unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit beherrschen, auf Kosten dessen, was am wichtigsten ist. Wir brauchen ein Gleichgewicht im Leben. Wenn wir den Vater im Himmel und seine Kinder wirklich lieben, zeigen wir diese Liebe durch unser Handeln. Wir vergeben einander und bemühen uns, Gutes zu tun. Denn unser alter Mensch wurde mit gekreuzigt. Wir bemühen uns, für Waisen und Witwen zu sorgen, wenn sie in Not sind, und bewahren uns vor jeder Befleckung durch die Laster der Welt. Meine lieben Brüder im Priestertum, wir leben in den letzten Tagen. Das Evangelium Jesu Christi ist auf Erden wiederhergestellt. Die Schlüssel des Priestertums Gottes sind dem Menschen erneut gegeben. Wir leben in einer Zeit der Erwartung und Vorbereitung, von Gott damit beauftragt, uns selbst, unsere Familie und unsere Welt auf die nahende Morgendämmerung vorzubereiten, auf den Tag, da der Sohn Gottes selbst vom Himmel herabkommen wird, wenn der Befehler geht, der Erzengel ruft, die Posaune Gottes erschallt und seine tausendjährige Herrschaft beginnt. Uns ist das heilige Priestertum anvertraut und wir haben die Pflicht, die Macht und das Recht als Bevollmächtigte unseres himmlischen Königs zu handeln. Das ist es, was am wichtigsten ist. Das ist es, was ewigen Wert hat und unsere Aufmerksamkeit verdient. Wir können und dürfen uns von unserer heiligen Pflicht nicht ablenken lassen. Wir können und dürfen nicht aus den Augen verlieren, was am wichtigsten ist. Nehemia im Alten Testament ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man sich auf eine wichtige Aufgabe konzentriert und ihr verpflichtet bleibt. Nehemia war ein Israelit, der im Exil in Babylon lebte und dem König den Wein reichte. Eines Tages fragte der König, warum Nehemia so schlecht aussehe. Nehemia erwiderte, wie sollte ich nicht schlecht aussehen? Die Stadt, in der die Gräber meiner Väter sind, liegt in Trümmern, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Als der König dies hörte, wurde sein Herz erweicht, und er erteilte Nehemia die Vollmacht, nach Jerusalem zurückzukehren und die Stadt wieder aufzubauen. Aber nicht alle waren von diesem Plan begeistert. Einige Machthaber, die nahe bei Jerusalem lebten, verdroß es sehr, dass da ein Mann kam, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Einer von ihnen ärgerte sich sehr. Er spottete über die Juden. Nehemia aber war furchtlos und ließ sich von diesem Widerstand nicht beirren. Stattdessen beschaffte er Baumaterial und Arbeitskräfte und machte sich daran, die Stadt wieder aufzubauen. Das ermutigte das Volk zur weiteren Arbeit. Aber als die Mauern der Stadt wuchsen, wurde der Widerstand heftiger. Nehemias Feinde drohten, verschworen sich miteinander und spotteten. Ihre Drohungen waren echt und furchteinflößend. Nehemia sagt, sie alle wollten uns nämlich einschüchtern. Doch trotz der Gefahr und der allgegenwärtigen Drohung einer Invasion schritt die Arbeit voran. Es war eine aufreibende Zeit. Von den Bauleuten hat er jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet. Und so bauten sie. Als die Arbeit fortschritt, wurden Nehemias Feinde noch wütender. Viermal forderten sie ihn auf, die sichere Stadt zu verlassen. Und zwar unter dem Vorwand, dass sie sich mit ihm beraten wollten. Aber Nehemia wusste, dass sie ihm etwas antun wollten. Jedes Mal, wenn sie ihn beschworen, schickte er dieselbe Antwort. Ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Was für eine bemerkenswerte Antwort. Dieses klare und unwandelbare Ziel in Herz und Sinn, diese feste Entschlossenheit hatte zur Folge, dass die Mauern Jerusalems wuchsen, bis sie nach erstaunlichen 52 Tagen vollendet waren. Nehemia ließ sich durch Ablenkung nicht davon abbringen, das zu tun, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Es macht mir Mut und inspiriert mich, dass es auch heute viele treue Priestertumsträger mit dieser Herzenseinstellung und Geisteshaltung gibt. Wie Nehemia lieben sie den Herrn und bemühen sich, das Priestertum, das sie tragen, groß zu machen. Der Herr liebt sie und kennt ihr reines Herz und ihre feste Entschlossenheit. Er segnet sie für ihre Treue, leitet ihren Weg und nutzt ihre Gaben und Talente, um sein Reich auf dieser Erde aufzubauen. Allerdings sind nicht alle wie Nehemia. Es gibt noch Raum für Verbesserung. Ich frage mich, liebe Brüder im Priestertum, was erreicht werden könnte, wenn wir alle, wie das Volk Nehemias, zu weiterer Arbeit entschlossen wären. Ich frage mich, was erreicht werden könnte, wenn wir ablegten, was Kind an uns war und uns mit Herz und Seele daran machten, würdige Priestertumsträger zu werden und wahre Beauftragte des Herrn Jesus Christus. Denken Sie einen Augenblick daran, was in unserem Privatleben, im Beruf, in der Familie und in den Gemeinden und Zweigen erreicht werden könnte. Denken Sie daran, wie das Reich Gottes überall auf der Erde fortschreiten würde. Stellen Sie sich vor, wie sich die ganze Welt zum Guten wandeln könnte, wenn jeder Mann, der das Priestertum Gottes trägt, seine Lenden gürten und sein wahres Potenzial entfalten würde. Wenn er tief in der Seele bekehrt, ein treuer und gläubiger Mann des Priestertums wäre und sich dem Aufbau des Reiches Gottes verpflichten würde. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen, sich auf eine durchgebrannte Glühbirne oder die Unhöflichkeit unfreundlicher Leute zu konzentrieren. Aber überlegen Sie, welche Macht wir als Einzelne und als das gesamte Priestertum hätten, wenn wir als Antwort auf jede Versuchung, das Ziel aus den Augen zu verlieren oder unsere Maßstäbe zu senken, die Maßstäbe Gottes, sagten, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Wir leben in Zeiten großer Herausforderungen und großer Möglichkeiten. Der Herr wünscht sich Männer wie Nehemia, glaubenstreue Brüder, die den Eid und Bund des Priestertums einhalten. Er sucht unbeugsame Seelen, die fleißig an die Arbeit gehen, das Reich Gottes aufzubauen. solche, die angesichts von Widerstand und Versuchung im Herzen sagen, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Angesichts von Prüfung und Leid sagen sie, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Angesichts von Spott und Tadel, was uns überall umgibt, rufen sie, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Der Vater im Himmel sucht diejenigen, die sich nicht durch Belangloses davon abhalten lassen, nach dem Ewigen zu streben. Er sucht diejenigen, die sich nicht durch verlockende Annehmlichkeiten oder durch die Fallen des Widersachers von dem Werk ablenken lassen, das er ihnen aufgetragen hat. Er sucht die, deren Handeln mit ihren Worten übereinstimmen, die voller Überzeugung sagen, ich arbeite gerade an einem großen Werk, darum kann ich nicht kommen. Ich bezeuge feierlich, dass Gott lebt und auf jeden von uns achtet. Er wird seine Hand ausstrecken und diejenigen aufrechterhalten, die sich erheben und das Priestertum in Ehren halten, denn in diesen letzten Tagen hat er uns ein großes Werk aufgetragen. Dieses Evangelium kommt nicht von Menschen. Die Lehre der Kirche ist nicht eine Vermutung, was die heiligen Schriften des Altertums bedeuten könnten. Nein, dies ist die Wahrheit des Himmels, die Gott selbst offenbart hat. Das ist es. Ich bezeuge, dass Joseph Smith gesehen hat, wovon er berichtet hat. Er sah die Himmel wirklich offen und sprach mit Gott Vater und dem Sohn und mit Engeln. Ich gebe Zeugnis, dass der himmlische Vater zu denen spricht, die ihn im Geist und in der Wahrheit suchen. Ich war mit eigenen Augen Zeuge und bezeuge freudig, dass Gott in unserer Zeit durch seinen Propheten, Seher und Offenbarer, nämlich Thomas S. Monson, spricht. Meine lieben Brüder, wie Nehemiah arbeiten wir in einem großen Werk. Wir überblicken den Horizont unseres Zeitalters. Es ist mein inständiges Gebet, dass wir trotz Versuchungen unsere Maßstäbe niemals senken, dass wir trotz Ablenkung, aus welcher Richtung sie auch an uns herantreten, nicht aus den Augen verlieren, was am wichtigsten ist. Dass wir entschlossen zusammenstehen, Schulter an Schulter, und tapfer das Banner des Herrn Jesus Christus tragen. Ich bete darum, dass wir des heiligen Priestertums des allmächtigen Gottes würdig sind und allesamt unser Haupt erheben und der Welt mit fester Stimme verkünden, wir arbeiten an einem großen Werk und wir werden nicht kommen. Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
I am grateful for the honor.
Ich bin dankbar für die Ehre und den Segen, zur Priesterschaft Gottes zu sprechen. Ich möchte euch helfen, tapfer und unerschrocken an euren Dienst im Priestertum heranzugehen. Ihr müsst tapfer und unerschrocken sein, denn ihr gehört zur Armee des Herrn in der letzten Evangeliumszeit. Dies ist keine Zeit des Friedens. Es gab niemals Frieden, seit der Satan im vorirdischen Dasein seine Streitkräfte gegen den Plan unseres himmlischen Vaters ins Feld geschickt hat. Wir kennen die Einzelheiten der damaligen Schlacht nicht, aber wir kennen ein Resultat. Der Satan und seine Anhänger wurden auf die Erde hinabgeworfen. Seit der Erschaffung Adams und Evas dauert der Konflikt nun an. Wir haben erlebt, wie er sich verschärft hat. Aus den Heiligen Schriften geht hervor, dass der Krieg noch heftiger werden und es in geistiger Hinsicht auf der Seite des Herrn immer mehr Opfer geben wird. Fast alle von uns haben im Film schon einmal ein Schlachtfeld gesehen oder in einer Erzählung davon gelesen. Man hört Explosionen krachen und die Schreie der Soldaten und plötzlich ruft jemand: Ich bin getroffen. Sobald dieser Ruf ertönt, bewegen sich treue Kameraden in die Richtung, aus der er kam. Ein anderer Soldat oder ein Sanitäter lässt die Gefahr außer Acht und begibt sich zu den Verwundeten. Und der Getroffene weiß, dass Hilfe naht. Wie hoch das Risiko auch ist, jemand wird sich zu ihm vorarbeiten, um ihn zu schützen und ihm zu helfen, ehe es zu spät ist. Das trifft auf jede Einheit von Männern zu, die sich gemeinsam auf einer schwierigen und gefährlichen Mission befinden und entschlossen sind, sie zu erfüllen, koste es, was es wolle. Es gibt unzählige Geschichten von treuen Kameraden, die fest entschlossen waren, niemanden zurückzulassen. Ich möchte euch eine davon erzählen, die amtlich bestätigt ist. Während der Kämpfe in Somalia im Oktober 1993 beobachteten zwei Elite-Infanteristen der US-Armee mitten in einem Feuergefecht von ihrem Hubschrauber aus, wie zwei andere Hubschrauber in der Nähe getroffen wurden und abstürzten. Die zwei Soldaten, die sich in der Höhe in relativer Sicherheit befanden, hörten über Funk, dass keine Bodentruppen verfügbar waren, um den Abgestürzten zur Hilfe zu eilen. Derweil näherten sich immer mehr Feinde der Absturzstelle. Die zwei Männer, die aus der Luft alles beobachteten, boten sich an, sich absetzen zu lassen. Sie nannten es eingesetzt werden, um ihren schwer verwundeten Kameraden beizustehen. Das wurde jedoch abgelehnt, da es sehr gefährlich war. Sie fragten ein zweites Mal. Wieder wurde es ihnen versagt. Erst nach der dritten Nachfrage wurden sie am Boden abgesetzt. Nur mit ihren Handfeuerwaffen ausgerüstet, bahnten sie sich einen Weg zu den abgestürzten Hubschraubern und den verwundeten Fliegern. Sie mussten durch einen dichten Kugelhagel hindurch, da der Feind der Absturzstelle immer näher kam. Sie zogen die Verwundeten aus den Wracks, schoben sich zwischen sie und den Feind und begaben sich damit selbst in die gefährlichste Lage. Sie schützten ihre Kameraden, bis ihnen die Munition ausging und sie tödlich getroffen wurden. Ihre Tapferkeit und Opferbereitschaft retteten einem Piloten das Leben, der sonst keine Chance gehabt hätte. Ihnen wurde posthum die Ehrenmedaille verliehen, die in den USA die höchste Auszeichnung für Tapferkeit im Auge eines bewaffneten Feindes bedeutet. In der Ehrung heißt es, dass ihre Tat weit über die normale Pflichterfüllung hinausging. Ich frage mich jedoch, ob ihnen das bewusst war, als sie den abgestürzten Männern zur Hilfe eilten. Sie waren ihren Kameraden so verbunden, dass sie es als ihre Pflicht verstanden, ihnen beizustehen, koste es, was es wolle. Der Mut zum Handeln und ihr selbstloser Einsatz entsprang dem Gefühl für das Leben, das Glück und die Sicherheit ihrer Kameraden verantwortlich zu sein. Dieses Empfinden, nämlich für andere verantwortlich zu sein, ist das Herzstück treuen Dienens im Priestertum. Unsere Kameraden tragen Wunden davon in der geistigen Schlacht, die uns umtobt. So auch die Menschen, denen zu dienen und die vor Gefahr zu schützen, wir berufen sind. Geistige Wunden sind nicht leicht zu erkennen. Man braucht dazu Augen, die Geistiges wahrnehmen können. Bischöfe, Zweigpräsidenten und Missionspräsidenten jedoch, die ein Auge auf diejenigen haben, die wie sie Jünger des Herrn sind, können die Verwundeten ausmachen. Das geschieht schon seit Jahren überall auf der Welt. Ich weiß noch, wie ich als Bischof den Gesichtsausdruck und die Haltung eines jungen Priestertumsträgers sah und mir so deutlich in den Sinn kam, dass ich es fast hören konnte. Ich muss ihn sprechen. Bald. Irgendwas stimmt nicht. Er braucht Hilfe. Nach einer solchen Eingebung habe ich nie lange gezögert, denn ich hatte gelernt, dass der Betreffende die Wunden der Sünde oft zunächst gar nicht spürt. Manchmal scheint es so, als spritze der Satan ein Betäubungsmittel, das den geistigen Schmerz überdeckt, während er die Wunde zufügt. Wenn nicht bald etwas die Umkehr in Gang setzt, kann die Wunde sich verschlimmern und sich ausdehnen. Als Priestertumsträger, der für das geistige Überleben einiger Kinder des himmlischen Vaters verantwortlich ist, eilt ihr daher dem Verwundeten zur Hilfe, ohne darauf zu warten, dass er ruft: Ich bin getroffen. Unter Umständen haben weder der beste Freund noch irgendwelche Führer oder die Eltern wahrgenommen, was ihr wahrgenommen habt. Vielleicht seid ihr der Einzige, der durch Inspiration den Warnruf vernommen hat. Die anderen geben vielleicht einem Gedanken nach, der euch beschleichen mag. Vielleicht bilde ich mir das bloß ein. Ich habe kein Recht, über andere zu urteilen. Ich bin nicht verantwortlich. Ich unternehme nichts, solange niemand um Hilfe bittet. Nur ein bevollmächtigter Richter in Israel hat die Macht und die Pflicht, festzustellen, ob es sich um eine schlimme Wunde handelt, sie zu untersuchen und schließlich inspiriert von Gott die richtige Behandlung zu verordnen, um die Heilung einzuleiten. Dennoch seid ihr durch einen Bund verpflichtet, euch eines geistig verwundeten Kindes Gottes anzunehmen. Ihr müsst tapfer und unerschrocken genug sein, euch nicht abzuwenden. Ich muss, so gut ich kann, zumindest zweierlei erklären. Erstens, warum habt ihr die Pflicht, einem verwunderten Freund beizustehen? Und zweitens, wie wird man dieser Pflicht gerecht? Zunächst einmal habt ihr, als euch von Gott das Priestertum anvertraut wurde und wie euch zuvor deutlich gemacht wurde, mit einem Bund die Verantwortung für alles auf euch genommen, was ihr für die Errettung anderer tut oder lasst, wie schwierig und gefährlich euch das auch erscheinen mag. Es gibt unzählige Beispiele von Priestertumsträgern, die diese schwere Aufgabe geschultert haben, wie ihr und ich es auch müssen. Jakob hat im Buch Mormon seine heilige Pflicht folgendermaßen beschrieben, als er unter schwierigen Umständen zur Tat schritt, um zu helfen. Er sagte: Nun, meine geliebten Brüder, ich, Jakob, gemäß der Verantwortung, die vor Gott auf mir ruht, mein Amt mit Ernsthaftigkeit groß zu machen und um mein Gewand von euren Sünden zu reinigen, komme heute in den Tempel herauf, um euch das Wort Gottes zu verkünden. Ihr mögt jetzt einwenden, dass Jakob im Gegensatz zu euch ein Prophet war. Doch euer Amt im Priestertum, welches auch es auch sein mag, bringt die Pflicht mit sich, die herabgesunkenen Hände emporzuheben und die müden Knie eurer Mitmenschen zu stärken. Als Diener des Herrn habt ihr gelobt, für andere, so gut ihr könnt, das zu tun, was der Herr tun würde. Die gute Gelegenheit, die sich euch bietet, und eure Verantwortung werden in Kohelet beschrieben. Zwei sind besser als einer allein, falls sie nur reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf. Doch wehe dem, der allein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Vor diesem Hintergrund versteht ihr sicher auch, was Joseph Smith mit diesen wahren und ernüchternden Worten sagen wollte. Nur ein Narr kann mit Menschenseelen leichtfertig umgehen. Wie Jakob glaubte, würde das Leid eines zu Boden gefallenen Menschen, dem er nicht half, obwohl er es vermocht hätte, über ihn kommen. Euer Glück und das Glück derer, denen zu dienen ihr als Priestertumsträger berufen seid, sind miteinander verbunden. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie man denjenigen, denen zu dienen und sie zu retten man berufen ist, am besten hilft. Das hängt davon ab, was ihr leisten könnt und wie die im Priestertum begründete Beziehung beschaffen ist, die ihr zu der Person habt, die in geistiger Gefahr strebt. Ich möchte drei Fälle anführen, die euch in eurem Dienst früher oder später betreffen können. Nehmen wir zunächst an, ihr seid ein unerfahrener Juniorpartner, der mit seinem erfahrenen Heimlehrpartner eine junge Familie besucht. Von der Vorbereitung auf den Besuch betet ihr um Kraft und Inspiration, damit ihr erkennt, was die Familie braucht und wie ihr ihr helfen könnt. Falls möglich, sprecht ihr dieses Gebet mit eurem Heimlehrpartner zusammen und erwähnt die Familienmitglieder namentlich. Während ihr betet, werdet ihr euch im Herzen zu ihnen und zu Gott hingezogen fühlen. Ihr verständigt euch mit eurem Heimlehrpartner auf ein gemeinsames Ziel. Ihr macht einen Plan, wie ihr vorgehen möchtet. Wie dieser Plan auch aussieht, während des Besuchs schaut und hört ihr gleichermaßen aufmerksam wie demütig zu. Ihr seid jung und unerfahren, der Herr jedoch weiß ganz genau, wie es um die Familie in geistiger Hinsicht bestellt ist und was sie braucht. Er liebt diese Familie. Und da ihr wisst, dass er euch schickt, damit ihr an seiner Stelle handelt, könnt ihr darauf vertrauen, dass ihr wahrnehmen könnt, was die Familie braucht und wie ihr euren Auftrag erfüllen könnt. Das geschieht, während ihr sie persönlich zu Hause besucht. Deshalb habt ihr als Priestertumsträger diesen Auftrag. Das Haus eines jeden Mitglieds besuchen, um sie zu ermahnen, dass sie sowohl laut als auch im Verborgenen beten und allen Pflichten in der Familie nachkommen. Darüber hinaus habt ihr noch einen Auftrag, der sogar noch größeres Wahrnehmungsvermögen erfordert. Die Pflicht des Lehrers ist es, immer über die Kirche zu wachen und bei ihnen zu sein und sie zu stärken und zu sehen, dass es in der Kirche kein Übeltun gibt, auch keine Härte gegeneinander, weder Lügen noch Verleumden noch üble Nachrede, und zu sehen, dass sich die Kirche oft versammelt und auch zu sehen, dass alle Mitglieder ihre Pflicht erfüllen. Ihr und euer Heimlehrpartner werdet nur selten so inspiriert werden, dass ihr ganz genau wisst, bis zu welchem Grad diejenigen, die ihr besucht, diesem Maßstab genügen. Ich kann euch aber aus Erfahrung verheißen, dass ihr die Gabe empfangen werdet, zu erkennen, worin sie gut sind. Und darauf aufbauend könnt ihr ihnen Mut machen. Ich kann euch noch etwas verheißen. Ihr und euer Heimlehrpartner werden durch Inspiration erkennen, was diejenigen, die ihr besucht, ändern können, um die notwendigen geistigen Heilung in Gang zu setzen. Die Worte, die euch gegeben werden, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einigen der wichtigsten Änderungen anregen, die der Herr für die Betreffenden im Sinne hat. Wenn euer Heimlehrpartner sich gedrängt fühlt, eine Änderung anzuregen, beobachtet ihr sein Vorgehen. Ihr werdet wahrscheinlich überrascht sein, wie der Geist ihn in seinen Worten leitet. Aus seiner Stimme wird Liebe sprechen. Er wird einen Weg finden, die erforderliche Änderung mit einer Segnung in Verbindung zu bringen, die sich daraus ergibt. Wenn der Vater oder die Mutter etwas ändern müssen, zeigt er vielleicht auch, wie sie das dazu beitragen würde, dass die Kinder glücklich sind. Er wird die Änderung damit beschreiben, dass man das, was unglücklich macht, hinter sich lässt und dorthin aufbricht, wo es besser und sicherer ist. Euer Beitrag bei dem Besuch mag euch gering vorkommen, doch er kann bedeutender sein, als ihr es für möglich haltet. In eurem Gesicht und eurem Verhalten spiegelt sich wieder, dass euch diese Menschen am Herzen liegen. Diese werden spüren, dass euch die Liebe zu ihnen, unserem Herrn, die Angst nimmt. Sie werden unerschrocken genug sein, Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Euer demütig und schlicht vorgetragenes Zeugnis mag jemandem leichter ins Herz dringen als das eures erfahrenen Heimlehrpartners. So etwas habe ich schon miterlebt. Welche Rolle ihr bei dem Besuch auch spielt, euer Wunsch, im Auftrag des Herrn zu den Menschen zu gehen, um ihnen zu helfen, bringt mindestens zwei Segnungen mit sich. Erstens, ihr spürt, wie sehr Gott die Menschen liebt, die ihr besucht. Und zweitens, ihr spürt, wie dankbar der Herr euch für euren Wunsch ist, ihnen bei eurem Besuch die Hilfe zu geben, von der der Herr wusste, dass sie sie brauchen. Er hat euch zu ihnen gesandt, weil er darauf vertraut hat, dass ihr euch verantwortlich fühlt, ihnen den Weg zu ihm und zum Glück zu weisen. Mit zunehmendem Alter, vielleicht als Teenager, bietet sich euch in eurem Dienst als Priestertumsträger eine weitere Gelegenheit. Ihr lernt eure Brüder im Kollegium gut kennen. Vielleicht habt ihr mit ihnen Basketball oder Football gespielt oder gemeinsam an Jugendaktivitäten teilgenommen. Mit dem einen oder anderen seid ihr gut befreundet. Ihr merkt, wenn eure Brüder glücklich oder wenn sie traurig sind. Vielleicht hat keiner von euch eine Vollmachtstellung im Kollegium. Dennoch fühlt ihr euch für euren Bruder im Priestertum verantwortlich. Möglicherweise vertraut er euch an, dass er dabei ist, ein Gebot zu brechen. Ihr wisst, dass ihm das geistig schaden wird. Er bittet euch vielleicht um Rat, weil er euch vertraut. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn ihr einen Weg findet, ihn von seinem gefährlichen Pfad abzubringen, werdet ihr nie die Freude vergessen, die ihr empfandet, als ihr ihm ein wahrer Freund wart. Wenn es euch nicht gelingt, verspreche ich euch, wenn sich bei ihm Kummer und Leid einstellen, was unweigerlich so sein wird, werdet ihr seinen Schmerz so empfinden, als wäre es euer eigener. Wenn ihr jedoch versucht habt, zu helfen, werdet ihr immer noch sein Freund sein. Ja, er mag noch Jahre mit euch darüber sprechen, wie sich alles zum Guten hätte wenden können und wie dankbar er euch ist, dass er euch für den Versuch wichtig genug war. Ihr werdet ihn trösten und, wie ihr es in eurer Jugend getan habt, erneut einladen, zu dem Glück zurückzukehren, dass das Sühnopfer ihm immer noch ermöglicht. Später im Leben werdet ihr Vater sein, ein Vater, der das Priestertum trägt. Was ihr beim Dienst im Priestertum gelernt habt, während ihr anderen geholfen habt, sich vom Kummer ab und dem Glück zuzuwenden, gibt euch dann die Kraft, die ihr braucht und euch wünscht. Die Jahre, in denen ihr für Menschenseelen verantwortlich seid, bereiten euch darauf vor, eure Familie, die ihr mehr lieben werdet, als ihr euch in eurer Jugend vorstellen könnt, zu helfen und sie zu schützen. Ihr werdet wissen, wie ihr sie mit Priestertumsmacht in die Sicherheit führen könnt. Ich bete darum, dass ihr euer Leben lang und für immer an eurem Dienst im Priestertum Freude habt. Ich hoffe, dass ihr die gleiche Tapferkeit und Liebe zu den Kindern des himmlischen Vaters entwickelt, die die Söhne Mosias veranlasste, darum zu beten, dem Tod ins Auge zu sehen und sich in Gefahr begeben zu dürfen, um einem verstockten Volk das Evangelium zu bringen. Ihr Wunsch und ihre Tapferkeit entsprangen dem Empfinden, dass sie für das ewige Glück von Fremden verantwortlich waren, die Gefahr liefen, ewig elend zu sein. Mögen wir teilhaben an dem Wunsch, den Jehova der vorherigen Welt hegte, als er darum bat, aus dem Reich der Herrlichkeit hinabsteigen zu dürfen, um uns zu dienen und sein Leben für uns zu geben, als er seinem Vater bat, sende mich. Ich bezeuge, dass ihr von Gott berufen und gesandt seid, seinen Kindern zu dienen. Er möchte nicht, dass auch nur eines zurückgelassen wird. Präsident Monson besitzt die Schlüssel des Priestertums für die ganze Welt. Gott wird euch Inspiration und Kraft geben, damit ihr euren Auftrag erfüllen könnt, seinen Kindern zu helfen, den Weg zu finden, der zu dem Glück führt, das dank des Sühnopfers Jesu Christi möglich ist. Das bezeuge ich euch im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder, das war doch eine denkwürdige Priestertumsversammlung. Notieren Sie sich, was Sie heute Abend vernommen haben. Es würde Ihnen helfen, das Priestertum besser zu ehren. Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Priestertumschor der Brigham Young Universität Idaho für die schöne Musik am heutigen Abend und danken auch den Brüdern, die heute Abend zu uns gesprochen haben. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied »Ich gehe, wohin du mich heißt«. Das Schlussgebet spricht dann Elder Shirley D. Christensen von den 70ern. Meine lieben und geschätzten Brüder im Priestertum, die Sie sich hier im gefüllten Konferenzzentrum und an Orten überall auf der Welt versammelt haben, die Aufgabe, zu Ihnen zu sprechen, stimmt mich demütig. Ich pflichte allem bei, was heute Abend bereits vorgetragen wurde, und möchte Ihnen sagen, dass mir ein jeder von Ihnen wirklich am Herzen liegt. Danke auch für Ihren Glauben und ihren Einsatz. Brüder, unsere Aufgaben als Priestertumsträger sind von größter Bedeutung, wie wir aus dem Buch Lehre und Bündnisse erfahren. Die Macht und Vollmacht des höheren oder melchisedekischen Priestertums ist es, die Schlüssel aller geistigen Segnungen der Kirche inne zu haben. Und weiter, die Macht und Vollmacht des geringeren oder aaronischen Priestertums ist es, die Schlüssel des Dienstes von Engeln inne zu haben, die äußerlichen Verordnungen zu vollziehen, den Buchstaben des Evangeliums, die Taufe der Umkehr zur Sündenvergebung, im Einklang mit den Bündnissen und Geboten. Was für ein Auftrag! 1958 beschrieb Elder Harold B. Lee, der später der 11. Präsident der Kirche wurde, das Priestertum als des Herrn Streitmacht gegen die Mächte des Bösen. Ende des Zitats. Präsident John Taylor sagte, die Macht, die sich im Priestertum kundtut, ist schlicht die Macht Gottes. Diese bewegenden Aussagen von Propheten Gottes führen uns vor Augen, dass jeder Mann, jeder Junge, der das Priestertum trägt, dieses großen Vorzugs und dieser hohen Verantwortung würdig sein muss. Jeder muss sich bemühen, seine Pflicht zu lernen und diese dann nach besten Kräften zu erfüllen. Dadurch stellen wir die Mittel bereit, mit denen der himmlische Vater und sein Sohn Jesus Christus ihr Werk hier auf der Erde vollbringen können. Schließlich sind wir es, die sie hier vertreten. In der heutigen Welt stehen wir vor Schwierigkeiten und Herausforderungen, von denen einige wirklich beängstigend sein können. Mit Gott auf unserer Seite können wir jedoch nicht scheitern. Wenn wir sein heiliges Priestertum würdig tragen, wird der Sieg unser sein. Euch, die ihr das aaronische Priestertum tragt, möchte ich sagen, dass ich aufrichtig hoffe, dass sich ein jeder von euch bewusst ist, wie bedeutsam seine Priestertumsordinierung ist. Ihr spielt eine wichtige Rolle im Leben aller Mitglieder eurer Gemeinde, indem ihr jeden Sonntag daran mitwirkt, das Abendmahl zu segnen und auszuteilen. Ich durfte als Sekretär meines Diakonskollegiums dienen. Ich kann mich noch an die vielen Aufträge erinnern, die wir als Kollegiumsmitglieder erfüllen durften. Spontan fällt mir da ein, wie wir das Abendmahl ausgeteilt, jeden Monat das Fastopfer eingesammelt und aufeinander Acht gegeben haben. Am furchterregendsten jedoch war ein Auftrag, den ich bei der Führerschaftsversammlung im Rahmen unserer Gemeindekonferenz bekam. Der Vertreter der Pfarrpräsidentschaft, der den Vorsitz führte, rief einige Beamte der Gemeinde als Sprecher auf. Sie sprachen. Im Anschluss sagte, ohne jede Vorwarnung, wir rufen nun einen unserer jüngeren Gemeindebeamten auf, Thomas S. Monson, den Sekretär des Diakonskollegiums. Er wird über seinen Dienst berichten und Zeugnis geben. Ich kann mich nicht im Geringsten erinnern, was ich gesagt habe, aber dieses Erlebnis und die Lektionen, die ich daraus lernte, habe ich nie vergessen. Der Apostel Petrus hat ja gesagt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. In einer früheren Generation gab der Herr den Priestertumsträgern diese Verheißung. Ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken. Und mein Geist wird in eurem Herzen sein. Und meine Engel rings um euch zu stützen. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu fürchten, Brüder. Vielmehr die Zeit, Glauben zu üben. Eine Zeit, da jeder von uns, der das Priestertum trägt, sein bestes Ich sein muss. Unsere Reise durch das Erdenleben hält zwar die eine oder andere Gefahr für uns bereit, dennoch möchte ich Ihnen heute drei Anregungen geben, die uns, sofern wir sie beherzigen, umsetzen, an einen sicheren Ort führen werden. Und zwar, studieren Sie eifrig, beten Sie inniglich und leben Sie rechtschaffen. Diese Anregungen sind nicht neu. Sie sind immer wieder unterstrichen und wiederholt worden. Wenn wir sie jedoch zu einem Teil unseres Lebens machen, haben wir die Kraft, dem Widersacher zu widerstehen. Sollten wir sie außer Acht lassen, öffnen wir dem Satan die Tür und gewähren ihm Einfluss und Macht über uns. Erstens, studieren Sie eifrig. Jeder Priestertumsträger muss sich täglich mit den Heiligen Schriften befassen. Aus Intensivkursen bleibt nicht annähernd so viel hängen, wie wenn man die Heiligen Schriften auf täglicher Basis liest und anwendet. Machen Sie sich mit den Lektionen vertraut, die aus den Heiligen Schriften hervorgehen. Finden Sie heraus, vor welchem Hintergrund und in welchem Rahmen der Meister Gleichnisse aufstellt und die Propheten Ermahnung aussprechen. Studieren Sie die Heiligen Schriften, als ob sie zu Ihnen sprechen, denn so ist es tatsächlich. Dem Propheten Lehi und seinem Sohn Nephi wurde in Visionen gezeigt, dass man das Wort Gottes erlangen und dann daran festhalten muss. Über die eiserne Stange, die ihm gezeigt worden war, sagte Nephi zu seinen ungläubigen Brüdern Laman und Lemuel, und ich sagte ihnen, das sei das Wort Gottes. Und wer auf das Wort Gottes höre und daran festhalte, der werde niemals zugrunde gehen. Auch könnten die Versuchungen und die feurigen Pfeile des Widersachers sie nicht mit Blindheit schlagen, um sie weg ins Verderben zu führen. Darum ermahnte ich Nephi, sie dem Wort des Herrn Beachtung zu schenken. Ja, ich ermahnte sie mit allen Kräften meiner Seele und mit aller Fähigkeit, die ich besaß, dem Wort Gottes Beachtung zu schenken und darauf bedacht zu sein, seine Gebote jederzeit in allem zu halten. Ich verheiße Ihnen, ob Sie nun das aaronische oder das melchisedekische Priestertum tragen, wenn Sie sich eifrig mit den Heiligen Schriften befassen, nehmt Ihre Kraft, Versuchung zu meiden und in allem, was Sie tun, vom Heiligen Geist geleitet zu werden, zu. Zweitens, beten Sie inniglich. Mit Gott ist alles möglich. Ihr Männer, die ihr das aaronische Priestertum tragt, und ihr Männer, die ihr das melchisedekische Priestertum tragt, denkt an das Gebet, das der Prophet Joseph Smith in dem Hain sprach, den wir heilig nennen. Schaut euch um und seht, was aus diesem Gebet, das erhört wurde, hervorgegangen ist. Adam betete. Jesus betete. Wir wissen, was durch ihre Gebete bewirkt wurde. Er, der es sogar bemerkt, wenn ein Spatz zu Boden fällt, vernimmt gewiss unser inniges Flehen. Denken wir an die Verheißung. Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemand einen Vorwurf. Jedem, der mich hören kann und der mit Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen hat, seien sie groß oder klein, sage ich, das Beten ist die Quelle geistiger Kraft, der Schlüssel zum Frieden. Indem wir beten, nahen wir uns dem Vater im Himmel, der uns liebt. Sprechen Sie im Gebet zu ihm und hören Sie dann zu, was er antwortet. Durch das Gebet werden Wunder gewirkt. Schwester Daisy Ogando wohnt in New York, wo über 8 Millionen Menschen leben. Vor einigen Jahren begegnete Schwester Ogando den Missionaren und lernte das Evangelium kennen. Nach einer Weile verlor sie jedoch den Kontakt zu den Missionaren. Die Zeit verging. Im Jahr 2007 dann machten sich die Grundsätze des Evangeliums, die sie von den Missionaren gehört hatte, in ihrem Herzen wieder bemerkbar. Als sie eines Tages gerade in ein Taxi steigen wollte, sah sie von Weitem die Missionare, konnte sie aber nicht auf sich aufmerksam machen, bevor sie sie aus den Augen verlor. Sie betete inniglich zum himmlischen Vater und versprach ihm, dass sie die Missionare einlassen würde, wenn er sie nur irgendwie wieder zu ihr führte. Als sie an diesem Tag nach Hause ging, trug sie im Herzen den Glauben, dass Gott ihr Gebet erhören würde. In der Zwischenzeit hatten zwei junge Missionare, die aufrichtig darum gebetet und sich sehr angestrengt hatten, Menschen zu finden, die sie belehren konnten, die Berichte der Missionare durchsahen, die vor ihnen in dem Gebiet tätig gewesen waren. Dabei waren sie auch auf den Namen Daisy Ogando gestoßen. Sie begaben sich just an dem Nachmittag zu Schwester Ogandos Wohnung, als diese ihr schlichtes, aber inniges Gebet gesprochen hatte. Sie öffnete die Tür und sprach jene Worte, die einem jeden Missionar, der sie je vernommen hat, wie Musik im Ohr klingen. Elders, kommen Sie herein, ich habe auf Sie gewartet. Zwei innige Gebete waren erhört worden. Der Kontakt war wiederhergestellt, die Missionarslektionen wurden durchgenommen und für Schwester Ogando und ihren Sohn Eddie wurde die Taufe festgesetzt. Vergessen Sie nicht, inniglich zu beten. Nun meine letzte Anregung für Sie, Brüder: Leben Sie rechtschaffen. Jesaja, der bedeutende Prophet im Alten Testament, redete den Priestertumsregionen folgendermaßen ins Gewissen: Fasst nichts Unreines an. Haltet euch rein, denn ihr tragt die Geräte des Herrn. Deutlicher könnte man es nicht ausdrücken. Vielleicht sind nicht alle Priestertumsträger unbedingt sprachgewandt. Vielleicht haben sie keinen hohen Abschluss in einem anspruchsvollen Studiengang erworben. Es kann sich sehr wohl um Männer handeln, die nur über bescheidene Mittel verfügen. Gott aber sieht nicht auf die Person. Der wird seine Diener in ihrer Rechtschaffenheit stützen, wenn sie die Übel unserer Zeit meiden und tugendhaft und rein leben. Ein Beispiel. Etwa 1500 Kilometer nördlich von Salt Lake City liegt die schöne Stadt Calgary in der kanadischen Provinz Alberta. Dort findet alljährlich die berühmte Calgary Stampede statt, ein Großereignis in Kanada und das weltgrößte Rodeo unter freiem Himmel. Es dauert 10 Tage und bietet einen Rodeo-Wettkampf, Ausstellungen, landwirtschaftliche Wettbewerbe und Proviantwagenrennen. Eine der ältesten und bedeutendsten Traditionen des Volksfestes ist die große Parade am Eröffnungstag. Sie führt etwa 5 Kilometer durch die Innenstadt von Calgary. Dabei säumen bis zu 53.000 Menschen die Straße, von denen viele die typische Cowboy-Kleidung tragen. Vor einigen Jahren hat eine Marschkapelle von einer großen Schule in Utah für diese große Parade geprobt und einen der begehrten Teilnehmerplätze ergattert. Monatelang wurde Geld gesammelt, jeden Morgen in der Früh die Straße auf- und abgeprobt und auch sonst alles in die Wege geleitet, damit die Kapelle nach Calgary fahren und an der Parade teilnehmen konnte, bei der eine Formation ausgewählt und als Beste ausgezeichnet werden sollte. Schließlich war es soweit und die erwartungsfrohen Schüler und ihre Betreuer stiegen in die Busse und machten sich in Richtung Norden auf den langen Weg nach Calgary. Entlang des Weges machte die Reisegruppe in Cardston, ebenfalls in der Provinz Alberta in Kanada, Halt, wo sie übernachtete. Die FFV-Schwestern vor Ort hatten Lunchpakete vorbereitet, damit die Musiker vor der Weiterfahrt noch etwas essen konnten. Brad, Mitglied der Kapelle und Priester im aaronischen Priestertum, hatte keinen Hunger und hob seine Verpflegung für später auf. Brad saß mit Vorliebe ganz hinten im Bus. Als er seinen angestammten Platz für den Rest des Weges nach Calgary einnahm, warf er sein Lunchpaket auf die Ablage hinter der letzten Sitzreihe. Da lag das Essen an der Heckscheibe und schmorte, es war Juli, in der Nachmittagssonne. Leider war an dem Lunchpaket auch ein Brot mit Eiersalat. Falls jemand von Ihnen sich nicht ganz darüber im Klaren ist, was das bedeutet, möchte ich darauf hinweisen, dass Eiersalat in den Kühlschrank gehört. Wenn er nicht gekühlt, sondern großer Hitze ausgesetzt wird, wie sie beispielsweise entsteht, wenn an einem sonnigen Tag die Sonne durch die Fensterscheibe eines Busses knallt, würde zu einer äußerst ergiebigen Brutstätte für aller Art Bakterien, welche ihrerseits das hervorrufen können, was man im Allgemeinen als Lebensmittelvergiftung bezeichnet. Irgendwann vor der Ankunft in Calgary bekam Brad Hunger. Da fiel ihm das Lunchpaket ein und er verschlang das Brot mit Eiersalat. Als der Bus in Calgary einfuhr und durch die Straßen kreuzte, regte sich in den Mitgliedern der Kapelle immer mehr Begeisterung, nur in Brad nicht. Alles, was sich in ihm regte, waren unglücklicherweise schlimme Bauchschmerzen und andere Beschwerden, die mit einer Lebensmittelvergiftung einhergehen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Als die Unterkunft erreicht war, verließen alle Mitglieder der Kapelle den Bus. Brad jedoch blieb sitzen. Er wusste zwar, dass seine Kameraden darauf bauten, dass er am nächsten Morgen bei der Parade Trommel spielte, aber er krümmte sich vor Schmerzen und fühlte sich zu elend, um aus dem Bus steigen zu können. Zu seinem Glück bemerkten zwei seiner Freunde, Steve und Mike, die gerade erst die Schule abgeschlossen hatten und auch erst vor kurzem zu Ältesten im melchisedekischen Priestertum ordiniert worden waren, dass Brad fehlte, und so schauten sie nach ihm. Als sie Brad im Heck des Busses fanden und hörten, was los war, fühlten sie sich zunächst hilflos. Schließlich kam ihnen aber in den Sinn, dass sie Älteste waren und als Träger des melchisedekischen Priesters über die Nacht Macht verfügten, Kranke zu segnen. Diese zwei jungen Ältesten hatten zwar keinerlei Erfahrung darin, einen Priestertumssegen zu spenden, aber sie hatten Glauben an die Macht, die sie innehatten. Sie legten Brad die Hände auf, beriefen sich auf die Vollmacht des melchisedekischen Priestertums und äußerten im Namen Jesu Christi schlichte Segensworte, damit es Brad wieder besser gehen würde. Von diesem Moment an hatte Brad keinerlei Beschwerden mehr. Am nächsten Morgen nahm er seinen Platz in der Kapelle ein und marschierte voller Stolz durch die Straßen von Calgary. Die Kapelle wurde als beste ausgezeichnet und bekam das begehrte blaue Band. Weitaus wichtiger jedoch war, dass zwei junge und unerfahrene, aber würdige Priestertumsträger dem Ruf gefolgt waren, den Herrn im Dienst an ihrem Nächsten zu vertreten. Als es darauf ankam, dass sie das Priestertum, das sie trugen, für jemanden anwandten, der dringend ihrer Hilfe bedurfte, waren sie dazu imstande. Und zwar, weil sie rechtschaffen lebten. Brüder, sind wir bereit für die Reise durchs Leben? Denken Sie über diese Frage nach. Der Weg kann manchmal beschwerlich sein. Legen Sie Ihren Kurs fest. Seien Sie auf der Hut. Und nehmen Sie sich fest vor, eifrig zu studieren, inniglich zu beten und rechtschaffen zu leben. Mögen wir niemals verzweifeln, denn das Werk, dem wir uns widmen, ist das Werk des Herrn. Man sagt, der Herr formt die Schultern so, dass sie die Last tragen können, die ihnen auferlegt wird. Die Kraft, nach der wir ernstlich trachten, um den Herausforderungen einer komplexen und veränderlichen Welt gewachsen zu sein, kann uns zuteil werden, wenn wir mit Standfestigkeit und unerschütterlichem Mut Stellung beziehen und mit Josua verkünden, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Von dieser göttlichen Wahrheit gebe ich Zeugnis
und zwar im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.
Amen. Our beloved Father in heaven,
unser geliebter himmlischer Vater, voll Dankbarkeit im Herzen danken wir dir, dir zu dieser Stunde für das, was wir gelernt haben und das, was wir gefühlt haben und für die Segnung, die das in unser Leben darstellt. Wir danken dir, Vater im Himmel, für das heilige Priestertum, das auf dieser Erde wiederhergestellt ist, dass wir diese heilige Macht tragen dürfen, dass wir dir dienen dürfen. Wir danken dir, Vater, für die Propheten, die uns führen und für die Lehren, die sie uns gelehrt haben. Wir danken dir für die Segnung des Evangeliums in unserem Leben und die Art und Weise, wie es das Leben der Menschen auf der ganzen Welt segnet. Wir danken dir für die Familien und dass wir die Familien segnen können. Sei mit deinem Segen bei uns, dass wir die Grundsätze anwenden, die wir heute gelernt haben. Und wir danken dir und sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.